Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute: Post vom Papst. Franziskus hat den Gläubigen in Deutschland einen langen Brief geschrieben. Der ist eine interpretatorische Herausforderung. Und außerdem spreche ich mit dem Psychiater Harald Dressing. Er hat die Studie zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche geleitet und vermisst Konsequenzen. Papst Franziskus ist dafür bekannt, sehr direkt zu sagen, was ihm durch den Kopf geht. Man denke an seine Worte zum Vermehrungsverhalten von Karnickeln. Nun hat er den Katholikinnen und Katholiken in Deutschland einen 19 Seiten langen Brief geschrieben. Darin schlägt er einige Haken. Das mag am Thema liegen. Der Papst äußert sich nämlich zum synodalen Weg. Auf diesem verschlungenen Pfad will die Deutsche Bischofskonferenz über Macht, Moral und die priesterliche Lebensform reden. Das Ziel ist noch unklar, Änderungen scheinen nicht ausgeschlossen. Franziskus verbietet den Deutschen nicht loszulaufen, aber er schweigt über die bekannten Reformthemen am Wegesrand, etwa den Zölibat, die Sexualmoral oder die Weihe von Frauen. Der Kompass müsse stets am Evangelium ausgerichtet werden, mahnt er. Auch Profi-Papstdeuter sind sich nicht einig, wohin die Reise gehen soll, wie Tillmann Kleinjung berichtet.
Die Post aus Rom kam überraschend. Der Vatikanbotschafter hat den deutschen Bischöfen den Papstbrief bei ihrer letzten Sitzung in Berlin zugestellt. Und nicht nur der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode wird sich Sorgen gemacht haben. Ist das der Schlussstrich unter die deutsche Reformdebatte? Der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz war dann nach der Lektüre erst einmal erleichtert.
Er ist erst mal für den synodalen Weg, das war für mich die Erleichterung. Da wird nichts zurückgenommen von einem synodalen Weg und dass wir nach vorne gehen können, dass wir einen Weg gehen können.
Die Bischöfe wollen ja gemeinsam mit Vertretern des Zentralkomitees der deutschen Katholiken ab September über die drängendsten Reformanliegen beraten. Über die Themen Macht, Sexualmoral, priesterliche Lebensform. Und möglicherweise auch über die Rolle der Frauen in der Kirche. So hat man es bei der Frühjahrstagung der Bischofskonferenz verabredet, als Konsequenz aus der Missbrauchskrise. Dieser Weg wurde vom Papst prinzipiell bestätigt, sagt Bode.
Natürlich auch mit Sorgen, dass wir nicht irgendwie aus dem Ruder rutschen, hätte ich beinahe gesagt. Aber doch mit viel Verständnis dafür. Er spricht vom freimütigen Dialog, er spricht von Fragen, die wir öffnen sollen. Und ich fühle mich auf dem Gesamtweg eigentlich bestätigt.
Papst Franziskus hat es den Katholiken in Deutschland allerdings nicht leicht gemacht. 19 Seiten umfasst sein Schreiben. An wenigen Stellen wird der Papst konkret. Er macht keine expliziten Vorgaben für den Reformprozess in der deutschen katholischen Kirche. Er zieht keine roten Linien, sagt Pater Bernd Hagenkort vom Sender Vatican News.
Er nennt es aber nicht Reformprozess, so wie wir das so in der deutschen Kirche tun, sondern er nennt es halt pastorale Bekehrung, ganz im Duktus dessen, was er seit 2013, seit seinem Amtsantritt immer wieder über Veränderung und Wandlungsprozesse in der Kirche gesagt hat. Also er betont sehr, sehr deutlich das geistliche Fundament dieses Prozesses, das notwendig sei, damit es gelingen kann.
Franziskus warnt in seinem Schreiben davor, die Lösung der Probleme ausschließlich auf dem Wege der Reform von Strukturen, Organisationen und Verwaltung zu erreichen. Steckt darin nicht doch der Hinweis, die Deutschen mögen bitte die Finger von den bekannten Reformforderungen lassen? Flachere Hierarchien, die Weihe von Frauen, die Abschaffung des Zölibats?
Ich glaube, dass er sicherstellen will, dass wenn man sich damit befasst und wenn man sich darum kümmert, um diese schwierigen Themen, auch um die Frage der Lebensform von Priestern etwa, also Zölibatsfrage, dass das eben auf einem geistlichen Fundament passiert. Dass das nicht passiert aus Nützlichkeitserwägungen oder weil das immer schon mal ein Thema war, sondern dass wir uns sehr genau überlegen, was besprechen wir hier und vor welchem Hintergrund, in welchem Horizont besprechen wir das.
Es gibt auch andere Lesarten dieses Papstbriefes. Sie kommen, wenig überraschend, aus dem eher konservativen Lager im deutschen Katholizismus. Am deutlichsten wird der Generalvikar von Regensburg, Michael Fuchs. Er schreibt, der synodale Prozess kann nicht so stattfinden wie geplant, weder dem Inhalt nach noch in der Form. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und der Präsident des Zentralkomitees, Thomas Sternberg, begreifen den Papstbrief dagegen als Ermutigung. Und Christian Weißner von der Kirchenvolksbewegung fordert die Bischöfe auf, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.
Wenn die große Mehrheit der deutschen Bischöfe sich nicht auf diesen Weg macht, gemeinsam mit dem Zentralkomitee, gemeinsam mit den theologischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, wenn das nicht geschieht, dann sehe ich keine Zukunft für die Kirche.
Papst Franziskus scheint besonders wichtig, dass die deutsche Kirche keinen Sonderweg einschlägt. Sie ist nur ein Teil der großen katholischen Weltkirche und das Ganze sei mehr als der Teil. Man darf sich, so Franziskus, nicht zu sehr in Fragen verbeißen, die begrenzte Sondersituationen betreffen.
Im Evangelium heißt es, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Ob der Papst nun Ja oder Nein sagt, Tillmann Kleinjung hat es ergründet. Der Papstbrief verliert kein Wort über sexualisierte Gewalt. Dabei war eine Studie, die das Ausmaß des Missbrauchs in der deutschen katholischen Kirche beziffert, der Anlass für den synodalen Weg. 1670 Beschuldigte, 3677 Betroffene, diese Zahlen bleiben im Gedächtnis von der sogenannten MHG-Studie. Von systemischem Versagen sprechen die Wissenschaftler, von Macht- und Schweigekartellen. Auftraggeber der Studie war die Deutsche Bischofskonferenz. Geleitet wurde das Projekt von Harald Dressing. Er ist forensischer Psychiater am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Als er die Ergebnisse im Herbst 2018 präsentierte, gab es viel mediale Aufmerksamkeit. Nun ist ein Aufsatz im Deutschen Ärzteblatt erschienen, für den es zwar in der Fachwelt viel Anerkennung gibt, aber eine größere Öffentlichkeit interessiert sich kaum noch für das Thema sexueller Missbrauch. Dressing und sein Forschungsteam zeigen die gesundheitlichen Folgen sexualisierter Gewalt auf. Wir Journalisten sagen oft, die meisten Betroffenen leiden ein Leben lang unter diesen Folgen. Ich habe Harald Dressing vor dieser Sendung interviewt und ihn zunächst gefragt, ob diese Behauptung stimmt.
Ja, die Folgen sind unterschiedlich. Es gibt sehr, sehr schwere Folgen, Depressionen, Ängste und insbesondere auch posttraumatische Belastungsstörungen, also eine psychische Störung, bei der sich das Trauma immer wieder aufdrängt, eben nicht vergessen werden kann, sondern in Form von Flashbacks und Albträumen sich immer wieder darstellt, in das Leben der betroffenen Person eindringt. Und es hat auch weitere Folgen. Es kommt zu Vermeidungsverhalten, es kommt zu sozialen Interaktionsstörungen und auch zu einer schweren Störung des Vertrauens der betroffenen Person in die Welt und auch in die Mitmenschen.
Also Interaktionsstörung heißt, dass versucht wird, Beziehungen, Liebesbeziehungen, sexuelle Beziehungen zu vermeiden.
Nicht nur sexuelle Beziehungen, da natürlich ganz besonders. Die Sexualität ist bei vielen tiefgehend gestört, aber das kann auch freundschaftliche Beziehungen betreffen. Das Vertrauen in andere Menschen ist grundsätzlich bei vielen Missbrauchsopfern schwer und dauerhaft erschüttert.
Was unterscheidet Gewalt, die von Klerikern ausgeübt wird, von Gewalt in Familien oder in Sportvereinen?
Grundsätzlich einmal sind die Folgen sehr vergleichbar. Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ist immer eine massive Zerstörung eines Vertrauensverhältnisses, ein massiver Eingriff in die psychische und körperliche Integrität eines Menschen. Es ist immer ein brutaler Missbrauch von Macht. Ein Erwachsener hat immer viel mehr Macht als ein Kind. Was die katholische Kirche angeht und was wir auch aus den Informationen von den Betroffenen haben, ist eine spezielle Komponente noch einmal, dass viele auch berichten, dass so etwas wie eine spirituelle Identität dauerhaft gestört oder zerstört ist.
Was halten Sie grundsätzlich davon, wenn darauf verwiesen wird, dass Missbrauch überall vorkommt, wo Kinder sind und eben nicht besonders häufig in der katholischen Kirche? Das wird ja sehr oft genannt, dieser Punkt.
Ja, ist auch richtig. Allerdings, wenn wir ein Feld oder eine Institution beforschen, verbietet es sich zunächst mal, den Blick auf andere Institutionen zu werfen. Und es kommt hinzu, dass es keine Institution vergleichbar der katholischen Kirche gibt, die so hohe moralische Ansprüche an die Kleriker, aber auch an die Gläubigen stellt. Also die katholische Kirche schreibt den Gläubigen ja auch vor, was moralisch gut und schlecht ist, insbesondere auch im sexuellen Bereich. Und wenn man von einer so hohen Fallhöhe kommt, verbietet es sich, mit dem Finger auf andere zu zeigen.
Der frühere Papst, der deutsche Papst Benedikt, hat ja so argumentiert, Missbrauch ist auch anderswo und wird von außen in die katholische Kirche hineingetragen. Wem hilft eine solche Argumentation?
Niemanden, und diese Verlautbarung, mit Verlaub gesagt, entsprechen ja nicht der Realität. Er hat ja auch gemeint, das habe etwas mit den 68ern zu tun. Wir haben unsere MAG-Studie ja ab 1946 gemacht und es gibt auch sehr, sehr viele Fälle, die in den 40er und 50er Jahren sich ereignet haben. Solche Äußerungen sind jenseits aller wissenschaftlichen Erkenntnis.
Die katholische Kirche zahlt eine Summe zur Anerkennung des Leids den Betroffenen. Sie zahlt aber keine Entschädigung. Was wäre angesichts der gesundheitlichen Folgen, die Sie beschreiben, eine angemessene Entschädigung?
Ja, es ist ja erstaunlich, dass man das Wort Entschädigung im Bereich der katholischen Kirche von einzelnen Verantwortlichen jetzt zum ersten Mal überhaupt in den Mund nimmt. Also zuvor war das sehr verpönt, überhaupt von Entschädigung zu sprechen. Da hat man nur von der Anerkennung des Leides gesprochen. Wir haben dieses Verfahren ja auch sehr gründlich analysiert und sind ja in der MAG-Studie zu der Auffassung gekommen, dass dieses Verfahren sicherlich nicht sinnvoll ist. Es ist komplett intransparent. Es wird in den Diözesen sehr unterschiedlich gehandhabt. Viele Betroffene haben dieses Verfahren noch einmal als erneute Demütigung auch erlebt. Und die Summen, die da gezahlt wurden, sind, also viele haben das noch einmal eigentlich als einen Hohn empfunden für das, was da eigentlich geschehen ist. Wie Entschädigung aussehen müsste, ich denke, mir als Wissenschaftler steht es gar nicht zu sagen, was da angemessen ist. Ich denke, das ist etwas, was die Betroffenen mit der Institution aushandeln müssen. Wenn man über finanzielle Summen nachdenkt, so ist das natürlich sicherlich auch abhängig vom Ausmaß der Schädigung. Es gibt Menschen, die ein komplett zerstörtes Leben haben, die noch nicht mal eine normale Ausbildung machen konnten. Und wenn man solche schweren Verläufe sich anschaut, ist man sicherlich schnell auch in sechsstelligen Euro-Bereichen.
Sehen Sie Ihre Veröffentlichung im Zusammenhang mit dieser kirchenpolitischen, auch politischen Diskussion um Entschädigung?
Ja, wenn man den Artikel im Deutschen Ärzteblatt sieht, wie massiv die gesundheitlichen Auswirkungen sind, dann denke ich, ist das eine klare Verpflichtung auch der katholischen Kirche, hier für eine angemessene Entschädigung zu sorgen. Die Kirche muss schon auch überlegen, ob sie da nicht großzügiger sein muss in der Beweislasterleichterung oder in geringeren Anforderungen an die Kausalität, also zwischen behaupteten Trauma und gesundheitlichen Folgen.
Sie schreiben, Zitat, es fehlt bisher eine Fokussierung der Präventionsarbeit auf die spezifischen Risikokonstellationen des Missbrauchs durch Kleriker. Welche sind diese spezifischen Risiken?
Also sexueller Missbrauch im Kontext der katholischen Kirche hat, denke ich, verschiedene ganz spezifisch katholische Risikosituationen. Das ist einmal der ungeheuerliche Missbrauch an klerikaler Macht, der da stattgefunden hat. Das ist aber auch der Zölibat, nicht im Sinne einer monokausalen Verursachung, aber der Zölibat zieht junge Priester an, die sich mit ihrer Sexualität nicht auseinandersetzen wollen, die das verdrängen und die dann vermeintlich da ein Angebot bekommen, asexuell leben zu müssen und zu dürfen, was dann aber natürlich nicht funktionieren kann. Es gibt einen schönen Ausspruch von einem Jesuiten, Pater und Philosoph, Professor Bründrup, der hat einmal gesagt, viele meiner Kollegen haben den Zölibat geschluckt, aber nicht verdaut. Und das ist genau das, was wir meinen. Alles, was man schluckt und nicht verdaut, das kommt dann irgendwann mal an einer ungünstigen Stelle heraus und wirkt sich schädlich aus. Andere spezifische Risikokonstellationen in der katholischen Kirche sind sicherlich die völlig veraltete und modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen, nicht entsprechende Sexualmoral, auch die Einstellung zur Homosexualität. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, spezifisch katholisch, ist auch die Beichte, weil die Beichte genutzt wurde, um Kinder auszuspähen sozusagen, wer kommt als Opfer in Frage. Der Beichtstuhl war teilweise Tatort und die Beschuldigten haben teilweise ihre Taten da gebeichtet, haben Absolution bekommen und weitergemacht. Das ist ein ganz problematischer Umgang mit dem Beichtsakrament und man muss sich ohne dies, aus psychiatrisch-psychologischer Sicht, sind Kinder in dem Alter, in dem sie beichten sollen, überhaupt nicht in der Lage, entwicklungspsychologisch eine solche Schuld zu beichten, wie das von ihnen gefordert würde. Ich denke, die Kinderbeichte als solche müsste man, wenn man die Entwicklungspsychologie zugrunde legt, eigentlich abschaffen.
Das sind ja sehr weitreichende Forderungen, die Sie da stellen. Und Sie haben einige Jahre Erfahrung mit dieser Institution Katholische Kirche sammeln können. Was meinen Sie, wird eher eine angemessene Entschädigung gezahlt oder etwas an diesen Faktoren verändert, die Sie da als Risikofaktoren ausgemacht haben? Sind ja nun schon Jahrzehnte alte Debatten um den Zölibat. Auch Beichte wurde immer mal wieder diskutiert, die Sexualmoral.
Die Diskussionen sind in der Tat lebhaft. Eine gemeinsame Strategie von außen betrachtet ist wenig erkennbar. Vermutlich wird man eher Geld zahlen, denn wirklich solche strukturellen Dinge angehen. Wiewohl bei dem Zölibat könnte ich mir schon vorstellen, dass sich doch in den nächsten Jahren etwas tut.
Sie haben in einem Interview mit der FAZ vor einigen Wochen das auch schon gesagt, dass Sie eine gemeinsame Strategie von außen nicht erkennen können. Und daraufhin hat der Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz diese Kritik zurückgewiesen, sich dagegen verwahrt. Was wäre aus Ihrer Sicht eine gemeinsame Strategie?
Also ich glaube, was jetzt anstünde, und Kardinal Marx hat es ja, als wir unsere Ergebnisse im September 2018 vorgestellt haben, auch selbst so formuliert. Er sagte, wir brauchen vielleicht jetzt so etwas wie eine Wahrheitskommission. Gemeint ist damit, dass einheitlich in allen 27 Diözesen jetzt den systemischen Ursachen nachgegangen wird. Wir haben ja nur anonymisierte Daten und es ginge jetzt eigentlich in einem nächsten Schritt darum, nicht nur die Namen der Beschuldigten zu kennen, denn jedem Beschuldigten sind ja mehrere, möglicherweise sogar Netzwerke von Mitwissern zuzuordnen. Das wäre eigentlich das, was jetzt anstünde und was auch so etwas wäre wie eine Aufarbeitung oder der Beginn einer Aufarbeitung, denn unsere Studie ist ja keine Aufarbeitung. Wir haben eine wissenschaftliche Studie gemacht. Aufarbeitung muss unbedingt partizipativ mit den Betroffenen erfolgen und die müssen da wirklich auch auf Augenhöhe einbezogen werden. Eine solche Wahrheitskommission könnte dann besetzt sein mit Betroffenen, mit Vertretern aus der Zivilgesellschaft, natürlich auch mit Kirchenvertretern und mit Wissenschaftlern. Um so etwas aber darzustellen, bräuchte es wirklich rechtliche Rahmenbedingungen. Dinge des Datenschutzes müssten geklärt werden. Die Beteiligten einer solchen Kommission müssten auch die Sicherheit haben, dass sie dann entsprechende Namen nennen könnten und das nicht für sich behalten müssen.
Es geht also darum, Ross und Reiter zu nennen. Also nicht nur die Beschuldigten, sondern auch die Mitwisser, auch die, die damals hätten handeln können, aber nicht gehandelt haben, also die wir so als Vertuscher bezeichnen. Um eine solche Studie geht es Ihnen.
Genau.
Könnten Sie das denn auf der Basis der MHG-Studie weitermachen oder müsste sich da grundlegend was ändern?
Relativ einfach, wenn wir die rechtlichen Rahmenbedingungen hätten. Wir könnten von diesen 1670 Beschuldigten ausgehen, wir könnten deren Akten anschauen und dann müssten wir aber eben wie so ein Spinnennetz die Akten auch anschauen von Verantwortlichen, die Personalverantwortung für diese Menschen getragen haben. Und das müssten dann auch nicht nur die Personalakten sein, sondern es müssten auch Akten sein aus Personalsitzungen, aus Kapitelsitzungen und so weiter.
Das heißt aber, Sie müssten dann die Akten, die Sie bisher ja noch gar nicht in den Händen gehalten haben, sondern nur mit Fragebögen ausgewertet haben, an die müssten Sie dann wirklich auch physisch herankommen?
An die müsste man physisch herankommen und vorher müsste auch rechtlich geklärt sein, dass wir das dann nicht geheim halten müssen, sondern dass so etwas dann auch öffentlich gemacht werden kann.
Wer ist denn für diesen rechtlichen Rahmen zuständig? Wird ja mal vermutet die Politik, oder?
Da wäre auch die Politik zuständig und die ist sehr zurückhaltend. Man kann fast so ein bisschen eine Parallele zu den Verlautbarungen der Bischöfen feststellen. Einige Bischöfe haben sich ja durchaus fortschrittlich geäußert, aber es ist dann keine gemeinsame Strategie daraus entstanden und genauso äußern sich einzelne Politiker, die sagen, man müsste dies und das tun, aber es kommt nichts. Das ist durchaus erstaunlich. Vielleicht hat das etwas mit den doch langen historischen Verflechtungen zwischen Staat und Kirche zu tun, dass es da auch eine gewisse Beißhemmung gibt.
Im September nimmt ein Institut für Prävention und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Kirche seine Arbeit auf. Leiter ist der bisherige Präventionsbeauftragte des Erzbistums Köln. Das ist kein Geistlicher, aber ein kirchlicher Mitarbeiter. Was sagt das über die Unabhängigkeit?
Also als ich diese Nachricht gelesen habe, musste ich mir wirklich erstmal die Augen reiben und gucken, ob ich wirklich richtig gelesen habe. Also die Gründung eines solchen Institutes, das ist für mich Klerikalismus in Reinform. Also wer so etwas macht, hat eigentlich über die spezifischen Risikostrukturen wirklich nichts verstanden. Die Täterorganisation kann keine Aufarbeitung machen. Das wissen wir aus organisationssoziologischen Studien. Das müssen unabhängige Institute sein. Und dieses Institut, was sich ja wirklich dann auch noch Institut für Prävention und Aufarbeitung nennt, das ist, also gestatten Sie mir mal den Vergleich, das ist wie wenn der frühere VW-Chef ein Institut gründet zur Aufklärung des Dieselskandals, seinen früheren Abteilungsleiter zum Chef macht und sagt, wir arbeiten nun die Dieselaffäre auf. Das ist unglaubwürdig und wird sicherlich nicht angenommen werden.
Aber da kommt natürlich sehr oft, auch aus dem Kreis unseres Publikums, naja, aber 95% der Priester sind nicht beschuldigt. Die allermeisten kirchlichen Mitarbeiter haben doch sich gar nichts zu Schulden kommen lassen in dieser Hinsicht. Was soll daran so schlimm sein?
Ja, das ist ja auch so. Und unsere Studienergebnisse sind ja auch keine Kritik an der Kirche eo ipso, an Klerikern oder an dem Beruf des katholischen Priesters, sondern es zeigt ein in bestimmten Bereichen systemisches Versagen, was dazu geführt hat, dass Kinder in großer, häufiger Form sexuell missbraucht wurden. Und das findet auch nach wie vor weiter statt. Das ist nicht ein historisches Phänomen. Diesen systemischen Risikofaktoren muss man sich stellen. Und das bedeutet nicht, dass man alle unter Generalverdacht nimmt.
Ist denn die katholische Kirche eine für Kinder besonders unsichere Institution?
Also wenn die genannten spezifischen Risikokonstellationen nicht angegangen werden, dann ist alle Präventionsarbeit, die gemacht wird, insoweit wirkungslos, wenn es sich um die Prävention des sexuellen Missbrauchs durch katholische Kleriker bezieht. Es ist ja auch so, dass auch das war ein Teil unserer Studie, die Präventionsbeauftragten gesagt haben, in Kindergärten und in Schulen kommen wir ganz gut mit unseren Präventionskonzepten voran, aber wenn es um Prävention bei Klerikern geht, erfahren wir häufig Ablehnung und Widerstand. Wenn Prävention so betrieben wird, ist sie eigentlich eine Alibi-Funktion. Das ist wie wenn sie ein Pflaster auf eine eiternde Wunde kleben, da kommt man eine Weile kein Eiter mehr raus, aber die Wunde unten schwert weiter.
Was haben Sie sich im September 2018 erhofft, als Sie die Studie präsentiert haben? Und was erhoffen Sie sich jetzt?
Als Wissenschaftler erhoffe ich mir eigentlich gar nichts. Ich versuche, wie bei anderen Projekten, meine Arbeit nüchtern und sachlich zu machen, methodisch ordentlich. Was wichtig war für uns alle, die an dieser Studie beteiligt waren, ist, dass die Betroffenen auch die Ergebnisse annehmen können. Und da ist die Rückmeldung eigentlich durchweg, dass Betroffene das sehr positiv aufnehmen, als Unterstützung erleben. Ich habe viele Zuschriften sogar bekommen von Menschen, die sagten, sie haben meine Geschichte da auch dargestellt und ich mache die jetzt zum ersten Mal öffentlich auch. Wichtig war, dass der Auftraggeber zufrieden war. Hoffnungen, ich bin kein Reformator der Kirche. Ich denke, es ist die Betroffenen, die Institution Kirche und die Zivilgesellschaft müssen etwas mit den Daten machen. Und die Ergebnisse haben ja doch auch für durchaus lebhafte und kontroverse Diskussionen gesorgt.
Sie sagten, der Auftraggeber sei mit Ihnen zufrieden, also die Deutsche Bischofskonferenz. Es gibt ja nun auch mittlerweile Bischöfe, die sagen, wenn man über Zölibat spreche, über Reform spreche, dann sei das ein Missbrauch des Missbrauchs. Deshalb meine letzte Frage, wie zufrieden sind Sie denn mit dem Auftraggeber? Sind Sie enttäuscht?
In der Tat hätte ich mir nach der ursprünglichen Verlautbarung, die Kardinal Marx und Bischof Ackermann verlesen haben, schon eine etwas konsequentere Strategie in der Umsetzung auch unserer Empfehlungen erwartet, weil das ursprünglich auch so formuliert worden ist. Diese konzertierte Strategie, die kann ich nun wirklich nicht erkennen. Und es ist in der Tat so, dass die Verlautbarungen einzelner Bischöfe doch jetzt sehr, sehr unterschiedlich sind. Und man hat jetzt sich so auf einen kleinen gemeinsamen Nenner geeinigt, der synodale Weg. Keiner weiß eigentlich so ganz genau, was das sein soll und was dabei herauskommen soll. Das ist in der Tat etwas, was zumindest nach der ersten Verlautbarung jetzt doch sich etwas verwässert, nach meinem Dafürhalten, ja.
Die Täterorganisation kann keine Aufarbeitung betreiben, sagt der Psychiater Harald Dressing. Mit ihm habe ich über die gesundheitlichen Folgen sexuellen Missbrauchs gesprochen und über die kirchlichen Konsequenzen, die seiner Ansicht nach ausbleiben. Damit endet Tag für Tag. Nach den 10 Uhr Nachrichten geht es kontrovers weiter. Nach den Konsequenzen aus dem Mord an Walter Lübcke, fragt meine Kollegin Sandra Schulz ihre Gäste und unser Publikum. Redakteurin am Mikrofon war bis hierhin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.